Meine lieben Geschwister, es ist mir eine besondere Freude, dass wir heute wieder eine Tagung von unserem Missionswerk Mitternachtsruf eröffnen dürfen. Vorher sind immer manche Arbeit nötig und man sagt sich, wie wird es denn nun sein? Werden die Geschwister kommen? Wird alles in Ordnung gehen? Und nun freue ich mich, dass die Stunde gekommen ist, wo wir uns hier grüßen dürfen. Ich begrüße besonders unseren Bruder Wilmalko als unseren Redner. Auf den haben wir uns besonders gefreut, dass wir uns sehen dürfen und wünschen Ihnen Gottes Segen für diesen Dienst. Nun, ein herzliches Willkommen. Und zwar ein herzliches Willkommen Jesu aus Johannes 6, Vers 37. Da heißt es: Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ein herzliches Willkommen unseres Heilandes Jesus Christus. Jesus Christus ist nicht gekommen zu richten, sondern er ist gekommen zu retten. Seine Zeichen und Wunder bewiesen es, dass er vom Vater gesandt war. Aber seine Liebe, die er an die Menschheit verschwendet hat, stieß vielfach auf Ablehnung. Wie er es auch in Johannes 5, Vers 40 sagt: Ihr wollt nicht zu mir kommen. Sie stellen fest, wenn sie einladen, die Leute wollen nicht zu Jesus kommen. Aber Jesus gibt keinen auf. Und Jesus gibt auch dich nicht auf. Der Hirte geht eben den Verlorenen nach. Er sucht es, bis er den Einzelnen findet. Bis dass er das Verlorene heimtragen kann. Jesus will nicht den Tod des Sünders. Nein, keiner von uns soll verloren gehen. Deshalb, warum richten wir die Tagungen aus? Deshalb, weil keiner von uns verloren gehen soll. Und er ruft auch in dieser Tagung jeden Einzelnen unter uns sein Kommen zu. Keiner ist ausgeschlossen. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 32: Und wenn ich erhöht sein werde, dann will ich alle zu mir ziehen. Und wir wissen, Jesus Christus ist erhöht und er will alle zu sich ziehen, wenn wir nur selber zu Jesus kommen würden und kommen wollen. Wir müssen uns an die richtige Adresse wenden. Man kann nur zu Jesus kommen, wenn man etwas verlässt, etwas verlassen, Abstand gewinnen von den Dingen dieser Welt. Abraham zum Beispiel verließ Vaterland, Freundschaft und Vaterhaus. Wer heute gekommen ist, der musste etwas anderes, was er sich vielleicht vorgenommen hat, Spaziergang oder irgendetwas, das musste er dahinter lassen. Zu Jesus kommen heißt, auf etwas anderes, was die Welt bietet, verzichten. Wer so glaubt wie Abraham, er glaubte, er hat das Vaterhaus, hat alles verlassen, aber er glaubte und wurde dadurch ein Freund Gottes genannt. Wir sollen heute die Botschaft hören und unser Gebet ist, dass auch jeder unter uns Jesu Jünger wird. Gleich wo wir stehen, dass wir neu entfacht werden. Heute will uns Bruder Malko, er will uns allen, auch Ihnen, den Weg zeigen. Aber wer dann, wenn er den Weg, den er gehen soll, vernommen hat, stehen bleibt am Wegweiser, der kommt nie zum Ziel. Ihr sollt durch die Botschaft mit Jesus Umgang bekommen, mit ihm persönlich reden. Und ihr sollt alle auf seine Stimme hören und euch ihm, das ist das Ziel der Verkündigung, am Ende euch ihn anvertrauen. Denn heute ist der Tag des Heils. Auch der Geist und die Braut rufen uns zu, komm. Komm und erlange Vergebung und erlange Frieden mit Gott. Wir wollen stille werden und wollen miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns persönlich eingeladen hast. Dass du es gesagt hast, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und so sind wir aus der Mühsal des Tages, aus der Mühsal der Woche herausgekommen, um nun hier stille zu werden und deiner Botschaft zu hören, die du uns durch deinen Diener schenken willst. Wir bitten dich, erfülle unseren Bruder mit der Kraft deines Geistes und öffne du uns unsere Herzen, damit wir dein Wort hören und behalten und am Ende nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes werden. Amen. Der Chor singt uns ein Lied.
Danke, Bruder Nötzelt, herzlich für seine Worte. Es ist ja manches Jahr, dass wir zusammen, gemeinsam den guten Kampf kämpfen dürfen. Und ich hoffe, dass wir es tun dürfen, bis der Herr kommt, dass wir alle gemeinsam dem Herrn entgegengerückt werden in den Wolken. Nun haben wir unser Thema heute Abend, die Wiederherstellung Israels und die Entrückung der Gemeinde Jesu. Es gibt zwei Stellen in der Bibel, die genau gleich lauten. In 1. Mose 22, Vers 6 und in 2. Könige 2, Vers 6. Das steht genau dasselbe. In 1. Mose 22, Vers 6 sehen wir am Schluss die Worte: und gingen die beiden miteinander. In 2. Könige 2, Vers 6 dasselbe am Schluss: und gingen die beiden miteinander. 1. Mose 22, da haben wir also die Forderung Gottes an Abraham, dass er seinen eingeborenen Sohn, den er lieb hatte, opfern sollte. Und Abraham war gehorsam. Und als sie dann kamen an den Berg, von dem ihm Gott gesagt hatte, das war der Berg Moria, da formt sich ein wunderbares prophetisches Panorama, eben durch den Gehorsam des Abrahams, von dem Vater und von dem Sohn. Wir lesen in diesem Kapitel, dass Abraham trug das Feuer und das Messer in seiner Hand, aber Isaac trug das Holz. Es musste also zwischen Vater und Sohn eine gewaltige Kluft, ein großer Widerspruch liegen, denn sie stiegen den Berg hinan und der Vater sollte nun den Sohn opfern. Und doch heißt es wieder so wunderbar: und gingen die beiden miteinander. So war es später mit dem Herrn Jesus Christus, von dem geschrieben steht, er selbst sagte: ich und der Vater sind eins. Und sie gingen miteinander. Der Vater war in ihm und er war in den Vater. Er wusste aber, dass der Vater das Feuer und das Messer in seiner Hand hielt. Das heißt, das Gericht über deine und meine Sünden. Und dass er das Holz tragen sollte, das Kreuz von Golgatha. Und wissen Sie, es ist etwas ganz Wunderbares, dass Gott eben imstande gestellt wurde, durch den absoluten, vorbehaltslosen, ja bedingungslosen Gehorsam Abrahams, seine Erlösungs- und Liebesgedanken zu projektieren in der Welt- und Heilsgeschichte. Durch Abraham und Isaac und gingen die beiden miteinander. Nun, viele Jahrhunderte später geschah etwas Ähnliches, das noch nie vorgekommen war in der Heilsgeschichte. Das war unmittelbar vor der Entrückung des Propheten Elias. Bisher war Elia immer allein gewesen. Er hat ja selbst bezeugt auf dem Berg Karmel vor diesen hunderttausenden Israeliten: ich bin allein übrig geblieben unter den Propheten des Herrn. Aber nun geschieht etwas Merkwürdiges. Unmittelbar vor seiner Wegnahme hat er jemanden bei sich, seinen Nachfolger. Es ist der Prophet Elisa. Und wir lesen hier in 2. Könige 2, Vers 6b, wie wir auch in Vers 6b von 1. Mose 22 gelesen haben: und gingen die beiden miteinander. Nun, meine Freunde, hier war etwas ganz Besonderes. Das Zusammengehen dieser beiden Propheten bedeutete einen Wendepunkt in der Geschichte Israels dazumals. Der Prophet Elia wurde weggenommen, entrückt, aber der Prophet Elisa blieb zurück. Der Name Elia bedeutet auf Deutsch: der Herr ist Gott. Der Name Elisa bedeutet: in Gott ist Heil. Die Prophezie und die Weissagung hier in dem Geschehen ist sehr klar auf unsere Zeit ausgerichtet. Denn in unsere Tage geschieht das wiederum und gingen die beiden miteinander. Nämlich der Prophet Elia, der hier Vater ist, und Elisa Sohn. Das wissen wir ja aus der Tatsache, dass in dem Augenblick, dass Elia kein Himmel fuhr, Elisa ihn nachrief mit lauter Stimme. In Vers 12 von 2. Könige 2, Elisa aber saß und schrie: mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter und seien nicht mehr. Es war Vater und Sohn. So sehen wir in unseren Tagen dasselbe, aber in großen, gigantischen Ausmaß sich wiederum erfüllen. Und gingen die beiden miteinander. Wer? eben wiederum Elia und Elisa. Elia, ein Bild der Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu, der jetzt vor der Entrückung steht. Gemeinde Jesu, die ja 2 Jahrtausende allein gewesen ist auf Erde. Seit Pfingsten gab es nur ein Heilsorgan Gottes auf Erde. Ein Organismus, das war die Gemeinde Jesu. Und es ist kein anderer Name, in welchem wir selig werden können, bis auf den heutigen Tag. Das ist der kostbare Name Jesu. Nur ein Heilsorgan gab es. Aber seht nun, in unsere Tage geschieht das Gewaltige, dass ein zweites Heilsorgan sich zugesellt hat. Das ist Israel. Was unsere Väter begehrt haben zu sehen, das sehen wir in unseren Tagen. Wie Elisa kam, um Elia abzulösen und ihn begleitete bis zur Entrückung hin, so ist nun Israel gekommen als Elisa und begleitet uns bis zur Entrückung hin. Das ist, was viele Christen heute in Verwirrung bringt, weil man so ein Einbahnstraßen hat in sein christliches Denken und sagt, ja, es gibt eben doch nichts anderes in Gottes Auge als die Gemeinde Jesu. Das stimmt nicht. Es gibt keinen anderen Namen, in welchem wir selig werden müssen. Das ist der Name Jesus. Aber Gott hat verschiedene Heilsorgane, die beide zwei gewaltige, große Aufträge haben. Israel hat seinen Auftrag schon, bevor die Gemeinde Jesu existierte, und wird diesen Auftrag haben auch in der Zukunft. Israel wird eine Theokratie sein, das heißt ein Gottesreich auf Erde, währenddem die Gemeinde Jesu eine Christokratie, das heißt das Reich Jesu Christi auf Erde sein wird. Das ist der Unterschied. Und meine Freunde, nun ist es soweit, dass Israel in Erscheinung getreten ist, um uns in unserem Auftrag auf Erde abzulösen. Bevor wir ein wenig tiefer darauf zu sprechen kommen, wollen wir einen Augenblick darüber nachdenken, was das Wesen der Gemeinde Jesu eigentlich ist. Das Wesen der Gemeinde Jesu ist geheimnisvoll, ist nicht zu erfassen für den Ratio, für den Verstand. Ich möchte es auf dreifache Weise streifen. Zuerst ist die Gemeinde Jesu ein Tempel Gottes auf Erde. Und diese Tempel Gottes auf Erde, das heißt diese Behausung Gottes im Geist, so wie das Epheser 2 am Schluss sagt, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, der Jesus Christus, der extern ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welcher auch ihr mit erbaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist. Also ist die Gemeinde Jesu eine Behausung Gottes im Geist auf Erde, ein Tempel Gottes auf Erde. Petrus sagt dann in seinem ersten Brief, in 1. Petrus 2, Vers 5, dass wir lebendige Steine sind, die miterbaut werden. Ja, dass wir einzelne Glieder der Gemeinde Jesu, ein Tempel Gottes auf Erde sind. Paulus sagt sogar, fragt sogar, ob wir denn das nicht wissen. Er sagt in 1. Korinther 6, Vers 19, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer selbst. Oder 1. Korinther 3, Vers 16, da wird es uns noch eindringlicher fast gesagt, 1. Korinther 3, Vers 16, wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Nun müssen wir das heilsgeschichtlich auch verstehen. Wir sind als Gemeinde Jesu ein Tempel Gottes auf Erde, genau genommen zwischen der Zerstörung des Tempels zu Jerusalems und der Wiederaufbau des Tempels zu Jerusalems. Ist euch das klar? So sind wir eine Pause, ein Selah in der Heilsgeschichte, ein Tempel Gottes auf Erde. Nun, um ein Tempel Gottes auf Erde zu sein, das bedingt absolute organische geistliche Einheit und Heiligkeit. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Und damit komme ich schon am zweiten, das ist noch ein größeres Geheimnis. Paulus, bevor er davon spricht, sagte, ja, ich muss euch schon sagen, sagte, es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis. Epheser 3, Vers 3, das mir ist kundgeworden, dieses Geheimnis der Offenbarung. Vers 5. Welches nicht kundgetan ist in den vorigen Zeiten den Menschenkindern, wie es nun offenbart ist seinen heiligen Apostel und Propheten durch den Geist. Ja, was ist denn das für ein Geheimnis? Man muss nur blättern in der Epheserbrief und man sieht es vor sich. Epheser 5, Vers 32. Das Geheimnis ist groß, ich sage aber von Christo und der Gemeinde. Ja, was ist denn die Gemeinde? Die Gemeinde ist, meine Freunde, und nun kommt das Gewaltige in Kapitel 1, das steht es, Vers 23, hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles. Welche da ist sein Leib? Nämlich die Fülle des, der alles in allen erfüllt. Vergleich auch Römer 12, Vers 5 und 1. Korinther 12, Vers 27 und so weiter. Kapitel 4, Vers 10. Steht das auch noch vom selben Brief in einer wunderbaren Weise. Glieder seines Leibes. Ja, meine Freunde, wenn man daran denkt, sind wir also nicht eine Organisation. Derer gibt es viele, auch in Berlin, oder nicht? Sondern wir sind ein Organismus. Wir gehören zu dem einen Leibe Jesu Christi. Glieder am gleichen Leibe. Da kann auch kein eiserner Vorhang uns trennen. Ich weiß mich mit allen Kindern Gottes drüben, in der Zone, in der Tschechoslowakei, in Ungarn, in Russland. Glieder an einem Leib. Oh, meine Freunde, das bedingt absolute Liebe und Einheit zum Herrn. Und das Dritte, was ich sagen möchte vom Wesen der Gemeinde Jesu ist, und das ist wohl das Höchste, Gemeinde Jesu ist die Braut des Lammes. Die Braut des Lammes, dass in dem Augenblick der Entrückung wird das große geschehen, dass die Braut nach Hause geholt wird. Der Bräutigam holt die Braut. Und so seht es auch in Offenbarung 19, Vers 7. Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Sie Braut des Lammes. Wir spüren, meine Brüder und Schwestern, dass also ein Tempel des Heiligen Geistes bedingt absolute Heiligkeit. Der Leib Jesu Christi bedingt absolute innere Einmütigkeit. Die Braut Jesu Christi bedingt, dass wir absolute erste Liebe haben, dass wir in bräutliche Liebe zu unserem kommenden Herrn und Bräutigam stehen. Ist das nicht wunderbar? Nun, unser Auftrag, meine Freunde, unser Auftrag auf Erden, nachdem ich etwas von unserem Wesen gesagt habe, ist auch zeitbegrenzt. Was hat der Herr Jesus gesagt von seiner Blut erkauften. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ich habe immer ein Bangen, eine Angst für mich persönlich, auch für mein persönliches Leben, dass meine Zeit nicht voll und ganz hier auf Erde ausgekauft ist. Denn stellt euch mal vor, was der Herr uns für eine Botschaft anvertraut hat. Und wir leben 60, 70, 80, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Und dass wir diese kurze Zeit benutzen sollen, um diese Welt, unsere Generation, soll diese Generation das Evangelium sagen. Welch ein herrlicher Auftrag. Ihr seid das Salz der Erde. Ein Licht oben auf einer Stadt kann nicht verborgen bleiben. Gleichzeitig haben wir einen Auftrag an Elisa, der neben uns herschreitet, an Israel. Was für ein Auftrag? Judenmission? Nein. Ich glaube, Judenmission in Israel ist der größte Irrtum, den die Gemeinde Jesu begehen kann in unsere Tagen. Warum? Alle Juden, die nach Israel zurückkehren und zurückgekehrt sind, die tun das unter Antrieb des Heiligen Geistes. Ist das klar? Denn der Herr hat auf vielerlei Weisen gesagt durch den Propheten, und es wird geschehen in den letzten Tagen, dass ich mein Volk aus allen Ländern, wohin ich sie zerstreut habe, wieder zurückbringen werde in ihr Land. Und da sagt Hesekiel 37, und wenn ich euch dann aus euren Gräber geholt habe, dann will ich meinen Geist über euch ausgießen und ich will euch ein neues Herz geben und so weiter. Meine Freunde, das geschieht heute. Aus 113 verschiedenen Ländern kommen sie und das tut Gott. Und darum haben wir keinen Auftrag der Judenmission. Ich habe Judenmissionen besucht in Israel. Sterile Angelegenheit. Wir haben einen anderen Auftrag. Seht ihr, es gibt Gläubigen, die sagen, wenn ich nur bei Jesu gelebt hätte, Und ich hätte mal mit ansehen können, wenn er so einen Toten auferweckt. Dann wäre ich leicht zu glauben. Sei nur froh, dass du damals nicht gelebt hast, denn du hättest nicht geglaubt. Ich will dir beweisen, warum. Heute steht ein ganzes Volk auf aus den Toten. Und haben wir eine Bewegung des Glaubens mitnichten? Was wir heute sehen im Nahen Osten, meine Freunde, gegen den Hass der ganzen Welt, und die ganze Welt ruft Nein, und Gott sagt Ja, ist, dass er die toten Gebeine Israels aus aller Welt sammelt und sie zusammenfügt, ein jeglicher an seinem Ort, und sie kommen und sie werden wieder ein Volk und sie stehen auf. Und glaubt die Welt und glaubt die Gemeinde Jesu? Im Gegenteil, ich finde, und ich sage es mit traurigem Herzen, ich finde unter den Christen den größten Antisemiten. Das geschieht jetzt. Aber gerade um über die Auferstehungen zu sprechen, die der Herr Jesus vollzogen hat. Meine Freunde, das waren prophetische Auferstehungen. Ich kenne drei Auferstehungen im Neuen Testament. Von einem jungen Mädchen, von einem Jüngling, von einem erwachsenen Mann. Und alle drei hatten verschiedene Stufen des Todes. Alle drei stellen Israel dar. Da haben wir zuerst, ach das kennt ihr wohl, das Töchterlein des Jairus. Das Mädchen, das war soeben gestorben, das lag noch im Bett. Die Leichnam war noch warm und da kam der Herr Jesus. Und dann lesen wir in Lukas 8, Vers 51, da er aber in das Haus kam, ließ er niemand hineingehen, denn Petrus und Jakobus und Johannes und des Kindes Vater und Mutter. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach, weinet nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, wussten wohl, dass sie gestorben war. Er aber trieb sie alle hinaus, nahm sie bei der Hand und rief und sprach, Kind, steh auf! Und ihr Geist kam wieder und sie stand alsbald auf. Und er befahl, man sollte ihr zu essen geben. Israel steht heute auf! Kraft der Tatsache, dass der größte Sohn Israels auferstanden ist aus den Toten. Jesus Christus, der Sohn Gottes und der Sohn Israels. Gebt ihr ihnen zu essen. Hilft ihnen ganz praktisch. Ich kann euch sagen, seitdem wir uns intensiv begannen zu befassen mit Israel seit dem Sechstagekrieg und getan haben, was wir tun konnten bis auf den heutigen Tag, tausende Bäume gepflanzt, tausende Leute hingebracht. Und seit dem Yom Kippur-Krieg begannen wir Geld zu sammeln und wir konnten schon über 5 Millionen dem Staat Israel übergeben für Kriegsverwundete und Waisen und so weiter. Seitdem fällt der Segen auf uns zurück. Denn der Herr hat gesagt, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Wir predigen nicht in Israel. Aber wir zeigen ihnen Jesus, indem wir ihnen zu essen geben, indem wir ihnen praktisch helfen. Und da beginnen sie zu fragen und sagen, was der hat, das ist echt.